Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Markus Strelitz und ich gehöre zum Redaktionsteam des Fachmagazins Gebäude-Energieberater. In dieser Folge wollen wir uns mit Wärmepumpen im Bestand beschäftigen. Und darüber spreche ich jetzt mit Martina Schmidt, Expertin für dieses Thema bei der DENA, der Deutschen Energieagentur. Hallo Frau Schmidt, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Herr Strelitz.
Ja, die Wärmepumpe hat sich ja mittlerweile zu einem emotionalen Thema entwickelt, das wir aber mit dieser Podcast-Folge gerne wieder auf die Sachebene zurückholen wollen. Und das zu einem passenden Zeitpunkt, denn vom 4. bis 10. November findet die Woche der Wärmepumpe statt. Das ist eine deutschlandweite Veranstaltungswoche, in der sich Interessierte mit regionalen Fachleuten über Wärmepumpen, deren Installation und Fördermöglichkeiten informieren können. Und die wird von der DENA im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums organisiert. Und dabei wird es unter anderem auch über eine Frage gehen, die viele bei diesem Thema besonders interessiert, nämlich wie sinnvoll ist der Einsatz von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden? Und Frau Schmidt, diese Frage würde ich jetzt quasi erstmal zum Einstieg des Gesprächs an Sie weitergeben. Wenn jetzt jemand kommt und Ihnen sagt, Wärmepumpen, das ist doch nur was für Neubauten, was entgegnen Sie dem?
Die Wärmepumpe ist natürlich die Standardheizung im Neubau mittlerweile, weil dort die Voraussetzungen sehr gut sind. Ich habe gut gedämmte Gebäude, wenig Wärmebedarf, eine geringe Heizleistung, meist Flächenheizung. Und das ist ja genau das Vorurteil, was oft noch besteht. Wir brauchen eine Wärmepumpe, eine Flächenheizung, eine Fußbodenheizung, und dem ist nicht so. Auch im Bestand kann man Wärmepumpen sehr gut einsetzen. Es gibt eigentlich ja keine technischen Hemmnisse, die dagegen sprechen, eine Wärmepumpe einzusetzen. Ich kann sie genauso gut mit Heizkörpern einsetzen. Ich kann meine Bestandsheizung, die ich habe, meistens ja eine Gasheizung, sehr gut ersetzen durch eine Wärmepumpe. Es geht sehr gut für teilsanierte Gebäude. Wenn ich unsaniertes Gebäude habe, ist die Frage, kann ich diese Wärmeleistung auch über eine Wärmepumpe erreichen? Dort ist meist schon mit wenigen Maßnahmen, also Austausch von Heizkörpern, Absenkung der Heizkreistemperatur, der Einsatz der Wärmepumpe möglich. Also es spricht technisch nichts dagegen, eine Wärmepumpe auch in Bestandsgebäuden einzusetzen. So das größte Hemmnis, was ich sagen würde, ist ja, den Platz für eine Wärmepumpe zur Verfügung zu stellen, den zu finden, weil die ja oft dann größer sind als jetzt so eine Gastherme.
Jetzt haben Sie schon ein paar Stichworte genannt. Gehen wir mal eins nach dem anderen sozusagen durch. Das erste, was Sie genannt haben oder von dem Sie jetzt gesprochen haben, was das größte Hemmnis ist aus Ihrer Sicht, ist das Thema Platz. Das heißt, da geht es dann einfach darum, welche Art von Wärmepumpen ich einsetze, ne?
Genau, das ist eine Frage des Typs. Also Sie haben ja einen sehr großen, bunten Blumenstrauß in der Wärmepumpentechnik. So,
Ja.
Wärmepumpe besteht ja nicht nur aus dem Gerät an sich, sondern ich brauche ja auch eine Wärmequelle, die ich nutze. Und ich habe das Wärmeübergabesystem. Also wie bringe ich die Wärme ins Haus? Mache ich das über einen Heizkörper? Mache ich das über Flächenheizung oder sogar über Luft? Da gibt es ja sehr viel mehr Möglichkeiten, als es mit der Gasheizung oder mit der Ölheizung, mit der konventionellen bisher möglich war. Und der bunte Blumenstrauß ist eben sehr groß. Ich habe das Wärmepumpengerät an sich. Das kann ich innen aufstellen, das kann ich aber auch außen aufstellen. Es gibt diese Luft-Luft-Kompaktgeräte, die bringe ich sozusagen an die Wand an. Da brauche ich dann verschiedene Geräte pro Raum. Ich kann das Erdreich nutzen, ich kann es in der Fläche nutzen, da brauche ich draußen den Platz für die Kollektorfläche. Ich brauche Platz, wenn ich das Erdreich in der Tiefe nutzen will, für die Sondenbohrung, wenn ich das Grundwasser nutzen kann, was natürlich sehr eingeschränkt ist, was aber die höheren Effizienzen dort erreicht werden kann für eine Wärmepumpenheizung, dann muss ich Bohrungen vornehmen, Sondenbohrungen. Also das ist eigentlich so der größte Platz, wenn ich Erdreich nutze oder Grundwasser, dass ich auf dem Grundstück dafür Platz brauche. Aber auch wenn ich eine Außenluftwärmepumpe ist, ist das ja das Gerät, was am meisten eingesetzt und verkauft wird. Das sind über 90% Außenluftwärmepumpen, die eingesetzt werden, weil sie einfach auch von den Investitionskosten am günstigsten sind. Und dort habe ich eben die Möglichkeit, eine Außenlufteinheit draußen aufzustellen. Das ist der Platz, den ich draußen brauche, wo ich auch schauen muss, wie das mit den Geräuschemissionen ist. Und ich habe dazu noch eine Inneneinheit, ja, wo ich auch den Platz dafür brauche. Es gibt eben sehr, sehr viele Möglichkeiten, und das ist vielleicht auch die Herausforderung da, das Passende für sich zu finden
Okay.
oder für das Gebäude, ja.
Das heißt, dass ich aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel verengte, enge Bauverhältnisse habe, zum Beispiel Mehrfamilienhäuser oder so, habe ich ja, glaube ich, oft mal das Problem, dass ich eben dann dieses Außengerät, zum Beispiel eine Luftwärmepumpe, eben dann nicht aufstellen kann. Da habe ich dann Alternativen, gehe zum Beispiel in die Erde oder Sie haben jetzt auch von Kompaktgeräten für die Innenräume gesprochen, ne?
Genau, also ich kann das, es gibt Splitgeräte, wo ich eben das geteilt habe, Außenlufteinheiten mit den Ventilatoreneinheiten, die die Außenluft ansaugen und dort die Wärme entziehen. Und ich habe das eigentliche Wärmepumpengerät mit dem Kreislauf, also mit dem Kältemittelkreislauf als Inneneinheit getrennt. Oder ich kann das in einem Kompaktgerät, habe ich das in einem und stelle das innen auf, aber dann brauche ich natürlich auch die Durchbrüche in der Wand, um die Außenluft anzusaugen. Und die größte Herausforderung ist natürlich klassischerweise Rhein-Mittelhaus, wo ich wenig Platz habe für die Außenluftseinheit auch, wo ich wahrscheinlich auch keine Möglichkeit habe, Sondenbohrung oder Kollektor schon gar nicht. Aber da gibt es mittlerweile auch Lösungen, dass ich entweder den Dachraum nutze und Wärmepumpen im Dach aufstelle oder gar nicht jetzt die klassischen Wärmequellen, Erdreich, Grundwasser, Außenluft nutze, sondern die neue Entwicklung PVT, also ist die Kombination PV-Anlage mit einer thermischen Einheit, die dort drunter liegt, wo eben die Wärme auch noch genutzt wird als Wärmequelle für meine Wärmepumpe. Darüber hinaus kann man auch die Beispiele gibt es, wo man so Reihenhäuser hat, wo man wirklich beengte Platzverhältnisse hat, sich zusammenzuschließen mit den Nachbarn und zu überlegen, können wir nicht gemeinsam eine Lösung finden? Wir wollen alle in die Zukunft blicken und unsere, ja, also keine CO2-reduzierte Wärmelösung finden, Wärmepumpen einsetzen, dass man sich zusammenschließt und zusammen eine Erdsondenbohrung zum Beispiel macht, höhere Effizienzen erreicht, weniger Betriebskosten und sich die Investitionskosten teilen kann. Das finde ich natürlich immer ganz tolle Beispiele, wenn sowas funktioniert, aber das ist natürlich ein erhöhter Bedarf, nicht nur Planung, Technik, sondern sich dann auch noch mit den Nachbarn zu einigen.
Ja, klar. Gibt es denn Unterschiede, was bei den verschiedenen Arten, die Sie jetzt genannt hatten, was die Effizienz betrifft? Oder ist es im Prinzip nur, dass ich einfach schauen kann, wie meine baulichen Verhältnisse, Voraussetzungen sind und dann entsprechend die entsprechende Technologie dann halt einsetze?
Effizienzen unterscheiden sich sehr stark von der Theorie. Zum einen ist ja entscheidend die Temperaturdifferenz zwischen meiner Wärmequelle, die ich habe, also Außenluft, Erdreich, Grundwasser, PVT, also überall, wo ich Energie rausziehen kann. Und die Wärmepumpe durch Verdichtung des Kältemittelkreislaufs erhöht sie das ja auf die Temperatur, die ich brauche, um meinen Raum zu heizen oder Trinkwarmwasser zu erwärmen. Das sind dann 35 bis 55, 60, vielleicht sogar 70 Grad. Und je höher diese Differenz, Temperaturdifferenz ist, desto mehr Strom muss ich reinstecken. Also das bedeutet eben diese Effizienz. Und im Umkehrschluss ist es eben so, je geringer diese Differenz ist, also wenn ich hohe Wärmequellentemperaturen habe, das habe ich im Erdreich das ganze Jahr über oder besonders im Heizfall, habe ich im Erdreich höhere Temperaturen, die dort zur Verfügung stehen. Und noch höher sind die eben beim Grundwasser. Ganzjährig hohe Temperaturen. Von daher haben die von der Theorie her eine geringe Temperaturdifferenz bis zu meinem Heizkreistemperatur zu überwinden und können die höheren Effizienzen erreichen. Also sind klassischerweise für Außenluft, sagt man, 3, 3,5. Es ist eine mittlere Effizienz über das Jahr, die ich erreichen kann. Für Erdreich gekoppelte sind es dann 4,5 und für Grundwasserwärmepumpen eine 5. Also, dass ich für eine Stromeinheit, also eine Kilowattstunde Strom, kann ich dann eben 5 Kilowattstunden Wärme herausziehen. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, so viel erneuerbare Energien, die ja frei zur Verfügung stehen, zu nutzen zum Heizen. Das ist aber die Theorie. Praxis, in der Praxis werden solche Werte im Mittel auch erreicht, aber ich sage bewusst im Mittel, weil die Streuung sehr groß ist. Also ich kann eine Außenluftwärmepumpe, kann ich auch sehr hohe Jahresarbeitszahlen erreichen. 4, 5 gibt es sogar, gerade im Neubau. Wenn ich also niedrige Heiztemperaturen habe, weil ich Flächenheizung habe und ein gut eingestelltes System habe. Andersrum gibt es Grundwasserwärmepumpen, die eigentlich von der Theorie her hohe Werte haben müssten, aber wo vielleicht die Einstellungen nicht so optimal sind, dass sie dann vielleicht nur auf einer 3 laufen. Also ist vom Potenzial her ist es natürlich besser, gute Wärmequellen, geringe Heizkreistemperatur, aber eben das hat auch sehr einen hohen Einfluss, wie ich den Betrieb der Wärmepumpe umsetze, welche Einstellung ich in der Wärmepumpe vornehme, ja, wie der Heizstab auch von der Regelung her eingestellt ist, welchen Anteil dieser hat. Also da muss man auch darauf achten, dass das gute Potenzial der Wärmepumpe dann in der Praxis auch erreicht wird.
Jetzt hatten Sie ja auch dieses Thema, Stichwort Heizkörper, Flächenheizung angesprochen. Also diesen großen Unterschied, den man ja aufmacht zwischen Neubauten und Bestandsgebäuden, ist ja grundsätzlich der, dass man sagt, die Neubauten sind eben die Voraussetzungen dann optimal oder gegeben für den Einsatz einer Wärmepumpe. Bei einem Bestand ist, muss das nicht der Fall sein. Da ist dann halt das Thema Vorlauftemperaturen ein ganz wichtiges Thema, weil ich da, also bei Flächenheizung, wir brauchen geringere Vorlauftemperaturen. Deswegen wäre da eben die Wärmepumpe eben geeigneter als jetzt bei Heizkörpern. Das heißt, es kann mir durchaus passieren, dass ich eben im Bestand da noch ein paar Dinge ändern muss, zum Beispiel Heizkörper tauschen oder noch mal an die Hülle muss. Also das sind schon, ja, denke ich, die Knackpunkte, die man berücksichtigen muss, ne?
Das sind die Knackpunkte, die ich berücksichtigen muss, wenn ich auf die Betriebskosten schaue. Also grundsätzlich schafft es eine Wärmepumpe auch hohe Vorlauftemperaturen zu erreichen. Es gibt mittlerweile Hochtemperatur-Wärmepumpen nicht nur für die Industrie, sondern auch für den Einsatz in kleineren Gebäuden. Die erreichen mehr als 70 Grad. Es ist nur eine Frage dann der Effizienz und des Einsatzes von Strom. Also welchen Stromanteil habe ich am Ende und welche Betriebskosten erwarten mich? Und die möchte man natürlich möglichst gering halten. Und dort wird ja immer auch noch der Vergleich mit der konventionellen Gasheizung in Betracht gezogen, obwohl das eigentlich ein Auslaufmodell ist und man auch immer da gucken muss, wie entwickeln sich CO2-Kosten, welche Erhöhungen werden erwartet, Gasnetzentgelte steigen. So, das muss man alles mit einberechnen. Also die Wärmepumpe kann Bestandsgebäude, auch die nicht gut saniert sind, kann sie die Wärme erzeugen? Es ist die Frage dann, zu welchem Preis. Und es ist natürlich sinnvoll, da zu investieren und zu schauen, wie kann ich die Vorlauftemperaturen noch runterbringen, um einfach ganz klar Betriebskosten zu sparen. Und das ist oft mit einzelnen geringinvestiven Maßnahmen möglich. Also ich muss nicht dafür meine Fassaden dämmen. Es hilft natürlich, Geschossdecken zu dämmen, Kellerdecken zu dämmen, Fenster auszutauschen, wenn die sowieso alt sind, das mindert den Wärmebedarf erheblich und damit auch die Heizleistung. Ich kann dann auch geringere Investitionskosten für das Gerät an sich. Ich brauche weniger Heizleistung, kann ich ein kleineres Wärmepumpengerät mir auch zulegen. Aber es gibt eben auch an dem Heizsystem an sich, und das ist das Entscheidende, dass klassischerweise bei Gas- oder Ölheizung die Vorlauftemperaturen viel zu hoch eingestellt sind. Also das kam in verschiedenen Studien raus. Es sind 50, 60 Grad, die eigentlich gar nicht notwendig sind, um das Gebäude zu erhitzen. Aber mit einer Gas- oder Ölheizung war das egal, auf welcher Temperatur das läuft, weil das sind sowieso mehr höhere Grade, die da erreicht werden durch den Verbrennungsprozess. Und das kann man eben ganz leicht testen. Jetzt kommen ja die kalten Tage. Man dreht alle Heizkörperventile auf und schaut, ob man mit seinem herkömmlichen Heizsystem, was man hat, mit den Heizkörpern die Vorlauftemperatur runterstellen kann, also die Heizkurve absenken im Gerät und schauen, kommt man auch mit weniger Vorlauftemperaturen zurecht. Und das ist nämlich oft der Fall. Also ich habe große Heizkörper, die überdimensioniert wurden, zu hohe Vorlauftemperaturen, und das können Sie mit Ihren Kunden testen, das können Sie Ihren Kunden, die Sie beraten, zeigen, aber die können das eben auch alleine austesten, wie weit komme ich denn runter an kalten Tagen? Und das ist oft erstaunlich, wie weit man das absenken kann. Und dann hat man schon gute Voraussetzungen für eine Wärmepumpe geschaffen, dass ich eben weniger Stromkosten für den Betrieb erreiche. Und falls es für einzelne Räume eben kritisch sein sollte, und das ist das, was Sie ja als Experte dann herausfinden oder die Berater oder Installateure, eine raumweise Heizlastberechnung zu machen und eben diese kritischen Räume herauszufinden, die kritischen Heizkörper, und die dann einzeln zu ersetzen gegen geeignete Niedertemperaturheizkörper oder auch Flächenvergrößerungen. Man kann eine mehrreihige, also eine dickere Heizkörper sich anschaffen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und damit ist schon ganz viel erreicht. Eben Absenkung, Heizkurve, Heizflächenvergrößerung. Und da hat man schon dann sehr gute Voraussetzungen für eine Wärmepumpe geschaffen.
Es gab eine Untersuchung vom Fraunhofer ISE vor ein paar Jahren, die relativ für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil da unter anderem rauskam, dass eben Wärmepumpen auch im Bestand einsetzbar sind, dass da technisch nichts gegenspricht und auch CO2-Effizienz etc. Also alles so Themen, die dafür gesprochen haben. Und die hatten, glaube ich, gesagt, dass der Energiebedarf bei einem Gebäude, das kleiner als 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter beträgt, also dass diese Gebäude quasi Wärmepumpen geeignet sind. Würden Sie dem so zustimmen?
Da muss man genau zuhören. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir, das ist der Marek Miara. Mit dem habe ich vor 20 Jahren auch am Fraunhofer ISE zusammengearbeitet. Ich war an diesen Monitorings, die es schon viele Jahre gibt, mitgearbeitet und habe da
Ja.
selber die Messtechnik in den Kellern der einzelnen Gebäude installiert. Und er hat gesagt, dass ab 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr man prüfen sollte, am Gebäude etwas zu tun. Er hat nicht gesagt, dass sie nicht geeignet wären, sondern ab da ist es sinnvoll zu schauen, was kann ich am Gebäude noch tun, um die Voraussetzung noch besser zu gestalten? Also wie gesagt, eine Wärmepumpe kann hohe Temperaturen erreichen, aber zu welchem Preis? Wenn, sag ich mal, einem das mehr oder weniger egal ist, zu welchem Preis, man will eine Wärmepumpe unbedingt haben und man hat hohe Vorlauftemperaturen, es spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wir gucken natürlich immer auf die Betriebskosten auch und das ist eben günstiger, dann auch etwas an der Hülle zu tun oder an dem. Das meint er ja gar nicht mal, sondern eben auch an diesen Vorlauftemperaturen, darauf wollte er ja hinaus, wie ich die absenken kann, da einfach hinzuschauen und zu schauen, was kann ich für mein Wärmepumpensystem und am Ende für den Geldbeutel tun. Also er sagt nicht, sie sind da nicht geeignet, sondern da nochmal hinschauen.
Wäre es doch ganz gut, wenn man bei so Studien nochmal nachfragt. Und wenn wir jetzt schon gerade bei Studien oder Untersuchungen sind, also es gibt ja verschiedene Untersuchungen und ich glaube auch bei der vom Fraunhofer ISE gab es ja auch eine Zahl, die genannt wurde. Ich glaube, da waren es zwei Drittel der Bestandsgebäude quasi in Deutschland Wärmepumpen geeignet sind. Andere Untersuchungen sprechen von drei Viertel. Wie auch immer, also es ist doch ein sehr hoher Anteil der bestehenden Gebäude in Deutschland, für die also eine Wärmepumpe Sinn ergibt. Sind das auch so die, sage ich mal, die Hausnummern, die Sie bestätigen würden, dass es so wirklich so ein großer Anteil an Gebäuden ist?
Genau, da muss man auch wieder unterscheiden, was die Aussage ist. Das heißt nicht, dass das letzte Viertel, also das sind eben auch die Zahlen, die wir aus den Studien kennen. Wir haben da keine eigene gemacht, wir haben die mit begleitet, aber das sind die Zahlen, die eben zeigen, so welche Gebäude sind denn jetzt noch schon ready für eine Wärmepumpe ohne viel Aufwand. Und das letzte, die letzte Viertel, da müsste man etwas an den Gebäuden tun, um sie auch in Wärmepumpen geeigneter zu machen. Aber das große Anteil der Gebäude, und es sind eben die, ja, zwei Drittel, drei Viertel ohne großen Aufwand oder jetzt eben schon fertig, um eine Wärmepumpe einzusetzen.
Warum sollte man denn grundsätzlich überhaupt eine Wärmepumpe einsetzen?
Ja, zum einen wurde es ja lang diskutiert und deswegen ist es, glaube ich, auch so emotional geworden. Wir kennen ja alle das Bild von Herrn Habeck, der uns die Heizung rausreißt, was ja heißt, Gebäudeenergiegesetz ist jetzt da und spätestens ab Mitte 2028, das ist dann so in knapp 4 Jahren, heißt es, jede neue Heizung, die kommt, muss 65% erneuerbare Energie nutzen, um Wärme zu erzeugen. So, das ist die gesetzliche Grundlage, die dann irgendwann auf alle zukommen wird, wenn die Heizung nicht mehr reparierbar ist, wenn sie ausfällt, ich mir Gedanken machen muss, so neue Heizung, dann greift das Gesetz und 65% Erneuerbare schaffe ich mit Gasheizung nicht, schaffe ich auch nicht mit Ölheizung. Da muss ich mir andere Systeme überlegen. Das schafft die Wärmepumpe, also die ist dafür geeignet. Sie nutzt ja zum überwiegenden Anteil eben erneuerbare Energien, aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Ich habe genauso Biomasseheizung. Wasserstoff steht noch im Raum, wo die Frage ist, ist der dann verfügbar? Kann ich ein Wärmenetz anschließen? Auch da gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, aber die Wärmepumpe erfüllt eben die gesetzliche Grundlage. Das ist das eine, wo man sich jetzt schon Gedanken machen sollte und nicht erst dann, wenn die Heizung ausfällt. Zum anderen ist es natürlich, wenn ich jetzt investiere in eine neue Heizung, sich das einfach zu überlegen, auch von den Kosten her. Ich habe zwar höhere Investitionskosten jetzt für eine Wärmepumpe gegenüber einer Gasheizung, aber was man sich unbedingt anschauen muss, ist natürlich die Betriebskosten, die dann die nächsten 20 Jahre auf einen zukommen. Keiner hat die Glaskugel, aber Experten beschäftigen sich natürlich tagtäglich mit diesem Thema, was kommt da auf uns zu? Und es ist klar, dass CO2-Kosten steigen werden. CO2-Kosten fallen dann eben erheblich für Gas und Öl an. Das wird zu einer hohen Preissteigerung führen. Und ich habe eben auch jetzt, wie es ja in den Zeitungen schon angekündigt wurde, Netzentgelte für Gasleitungen, die auch steigen werden. Also es wird in den nächsten 20, 30 Jahren werde ich dann dreimal so viel zahlen für meine Heizung, für Gas und Öl anstatt für Strom, also für eine Wärmepumpenheizung. Und das vergessen, glaube ich, die meisten Leute. Und da sind eben die Berater auch gefragt, genau dies zu beraten, nicht nur auf die Investitionskosten jetzt zu schauen, sondern langfristig. Was bringt mir das für die Betriebskosten? Also eine ganz einfache wirtschaftliche Rechnung. Also aus wirtschaftlichen Gründen sollte man das tun. Aus ökologischen sowieso. CO2, das geht uns alle an. Wenn ich jetzt in eine Heizung investiere, sollte ich das eben auch zukunftsorientiert tun. Und ja, das sind eigentlich die Hauptgründe. Ach so, die wichtigste noch natürlich. Es gab nie eine so hohe Förderung, wie es sie jetzt gab, für keine Technologie. Also 70% maximale Förderhöhe für eine Technologie gab es so noch nicht. Und das ist natürlich, damit kann ich die hohen Investitionskosten wieder auffangen. Das sollte man jetzt nutzen, weil die wird natürlich nicht so hoch bleiben. Das ist so ein Geschwindigkeitsbonusanteil. Wenn ich jetzt investiere, habe ich 20% Geschwindigkeitsbonus. Der wird langsam runtergefahren. Also es wird nicht mehr werden. Förderung wird weniger werden. Von daher ist es natürlich auch ein Argument, das dann jetzt zu tun.
Ja, su super Stichwort. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Vielleicht können Sie da noch mal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen über die Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen im Bestand.
Genau, also war ja früher bei der BAFA angesiedelt, Heizungsmodernisierung. Dafür die Förderung, die ist jetzt zur KfW übergewechselt und dort kann ich eben beantragen, die Förderung für einen Umstieg auf erneuerbares Heizen. Dort werden Wärmepumpen gefördert mit einer Grundförderung, die erhält jeder erstmal 30%, das ist auch schon ein hoher Anteil, bis zu 9.000 Euro pro Heizung. Und dann gibt es eben den Klimageschwindigkeitsbonus, 20%. Der ist aber nur für selbstnutzende Eigentümer, Eigentümerinnen, ja, nutzbar. Das sind bis 6.000 Euro, die ich dort bekomme. Also wenn ich frühzeitig austausche, ich bin jetzt noch nicht gezwungen, eine Wärmepumpe einzusetzen oder auf Erneuerbare umzusteigen nach Gebäudeenergiegesetz. Das wird jetzt belohnt, wer das jetzt schon tut. Ab 2028 fällt dann dieser Bonus weg. Also 20% ist natürlich auch ein hoher Anteil, da habe ich zusammen schon 50%. Dann gibt es einen Effizienzbonus. Wir haben ja am Anfang gesprochen, besonders effizient sind die Wärmepumpen, die das Erdreich nutzen, Grundwasser nutzen. Wenn ich das tue, kriege ich nochmal 5% oder wenn ich natürliche Kältemittel einsetze. Also Wärmepumpen nutzen heute noch zum großen Teil Kältemittel, die ein hohes Treibhauspotenzial haben. Die müssen auch umsteigen. Das haben alle Hersteller auch mittlerweile getan. Da gibt es Propan-Wärmepumpen. Die sind doch effizienter. Wenn ich die einsetze, kriege ich eben auch 5% Bonus noch. Das ist der Effizienzbonus. Und was neu ist und natürlich auch super hilfreich für Haushalte, die jetzt nicht so einkommensstark sind, die bekommen Bonus auch nochmal von 30%, auch bis 9.000 Euro, aber auch für selbstnutzende Eigentümer, Eigentümerinnen. Die jetzt bis 40.000 Euro ein Haushaltsjahreseinkommen haben, die kriegen auch nochmal extra 30%. Das sind eben in Summe die 70% Gesamtförderung und das können eben maximal 21.000 Euro sein, die man hier für eine Wärmepumpenanlage erhält. Und das ist natürlich ein Wort und das sollte man sich jetzt überlegen zu nutzen.
Sie haben jetzt gerade Propan-Wärmepumpen angesprochen, also solche, die Propan als Kältemittel nutzen. Gibt es denn in dem Bereich ja jetzt besondere Techniktrends bei der Wärme, die man jetzt vielleicht irgendwie im Auge behalten sollte?
Also es lohnt sich wirklich zu unterscheiden bei den verschiedenen Wärmepumpengeräten. Und das sieht man auch noch in der alten BAFA-Liste oder in Datenbanken, die es gibt für Wärmepumpen, sich die Effizienzwerte anzuschauen. Also die COPs, das sind werden die auf, also Coefficient of Performance, das sind die Leistungszahlen für einen bestimmten Betriebszustand. Das ist das, was auf den Teststellen gemessen wird, um die Effizienz der Wärmepumpengeräte zu messen in verschiedenen Betriebszuständen. Und die zu vergleichen, da sieht man, dass es da Unterschiede gibt und eben gerade bei Propangeräten, die da bessere Effizienzen erreichen. Und da wirklich drauf zu schauen, an sich schon ein moderneres, effizienteres Gerät zu nutzen. Also da ist die Spannbreite eben auch sehr hoch zwischen, sagen wir mal, älteren Geräten, nicht so guten Geräten und sehr effizienten Geräten. Das ist das eine. Da ist der Trend eben, hat sich, das zeigen zum Beispiel auch die ISE-Monitorings oder Feldtests, kann man über die letzten Jahre sehr gut sehen, wie sich so mittlere Jahresarbeitszahlen, und die beruhen ja natürlich auch auf den Leistungsfähigkeit der Geräte, wie sich das über die letzten Jahre gesteigert hat. Also die haben sich weiterentwickelt und erreichen bessere Effizienzen, deswegen darauf schauen, COP-Wert. Und das andere ist natürlich Geräuschemissionen. Auch da gibt es eine Spannbreite von sehr guten Geräten, die geringe Geräuschemissionen erreichen und älteren Geräten oder ja, Herstellern, die sich vielleicht nicht so um das Thema kümmern, mit eher schlechteren Werten. Und auch da lohnt es sich hinzuschauen, die Werte zu vergleichen und sich für ein Gerät zu entscheiden, was ja geringe Geräuschemissionen hat. Das sind so die zwei Dinge, die wir empfehlen, drauf zu schauen.
Okay. Jetzt hatte ich eingangs schon die Woche der Wärmepumpe erwähnt, wo man sich eben so auch mit regionalen Experten quasi zusammenschließen kann oder beraten lassen kann. Was gibt es denn noch für weitere Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, um sich in das Thema so ein bisschen reinzuarbeiten?
Ja, also Woche der Wärmepumpe ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit, einfach auch vor Ort hinzugehen und Leute zu treffen, die sich zum einen mit dem Thema auskennen, aber auch mit anderen Bürgern ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen über Erfahrungen. Dort gibt es eine Ausstellung, dort gibt es auch ein Gerät zum Anfassen, zum Hingucken, so dass ein bisschen mehr Praxis. Und das sind ja über 75 Landkreise, die sich da beteiligen, also auch wirklich hoher Aufwand, aber eine super Beteiligung. Also da lohnt es sich wirklich, auf die Website zu gucken, www.woche der Wärmepumpe. Auch in Ihrer Nähe gibt es Veranstaltungen und nutzen Sie das unbedingt. Das ist ein tolles Angebot, sich da zu informieren und ein bisschen praxisorientierter zu informieren. Ansonsten kann man natürlich ganz viel lesen. Es gibt sehr viele Informationen, aber da muss man auch sagen, man muss schauen, natürlich wie immer bei Informationen, welche Quelle schaut man sich da an. Es ist erstaunlich, wie viel wirklich dieser Mythen und Vorurteile noch bestehen, wo auch das Ausland auf uns guckt und sagt, so, was ist bei euch los? Da heißt es immer noch, es müssen Flächenheizungen eingesetzt werden oder Wärmepumpen sind Stromfresser und das Netz bricht zusammen. Und ja, das gibt es noch, deswegen unbedingt gucken, wo kommen diese Informationen her. Und das haben wir auch zum Anlass genommen, nicht nur für die Wärmepumpe an sich, auch für rund um das Thema klimaneutrales Bauen, so Gebäude, das ist ja unser Thema, Wärmewende in Gebäuden, gibt es eine Internetseite www.gebäudeforum.de. Das ist auch speziell für Experten gedacht, also für die Fachleute, Energieberater, Installateure, Architekten, alle, die mit dem Thema Bauen, Sanieren zu tun haben. Dort bieten wir Fachinformationen an. Das sind eben nicht unsere Informationen allein von der DENA, sondern da haben wir über 70 Netzwerkpartner, die sich auch mit den Themen beschäftigen. Und das sind eben gerade diese Breite zeigt, dass dort ja kompakt Themen angeboten werden und die auch qualitätsgesichert sind. Also wo man davon ausgehen kann, dass es neutrale Informationen sind und die so aufbereitet sind, dass die ja, Fachleute da inspiriert werden auch, also viel natürlich Fachinformationen bekommen. Das, was ich alles erzählt habe mit COPs, Effizienz, Kältemitteln, findet man dort zu Wärmepumpen sehr gut aufbereitet, aber auch zu anderen Themen, Hintergründe zum Beispiel Gebäudeenergiegesetz, was gilt. Und das haben wir nicht nur mit, sage ich mal, schnöden Fachinformationen, sondern auch sehr schön untermalt mit ganz vielen Praxisbeispielen. Und das ist, glaube ich, das, wo man gut plastisch sich Anregungen auch holen kann, wo man sagt, ah, das haben die so gelöst. Und da haben wir uns auch die Mühe gemacht, nicht nur die technischen Daten, sondern auch sowas waren Herausforderungen, so Lessons learned, was würden die anderen empfehlen? Und das sind, glaube ich, so die Fragen, die dann meistens interessieren, wo kann man vielleicht drüber stolpern und was sollte man beachten? Was sind gute Lösungen? Was hat sich bewährt auch? Kann man dort sehr schön finden. Das ist eben unsere Website, aber es gibt auch viele andere Informationen und Studien, auch regional. Zum Beispiel gibt es in Hessen jetzt auch eine große Untersuchung. Dort hat das Institut für Wohnen und Umwelt, das IWO, sich eben die Praxis von Wärmepumpen im hessischen Gebäudebestand an. Die gehen dort auch in die Gebäude, schauen sich die Anlagen an, schauen sich an, wie die performen. Und dort ergeben sich aber ähnliche Ergebnisse, wie das bei den Feldtests vom ISE sich herausgestellt hat mit den Effizienzen. Und ja, also es gibt sehr viele Informationen mittlerweile, das ist auch gut so, aber hingucken, was vielleicht die Informationsquelle ist.
Es gibt ja auch so ein relativ breites Angebot an Online-Tools, wo ich quasi meine Gebäudedaten eingebe und mir dann ein Ergebnis rausgespuckt wird, ob das jetzt Wärmepumpen geeignet ist oder nicht. Ergibt auch sowas Sinn?
Das ergibt auf jeden Fall Sinn für eine erste Einschätzung. Das können Sie natürlich Ihren Bauherrn auch empfehlen, dort mal reinzuschauen. Und das gibt es bei CO2 Online, zum Beispiel so ein Tool, wo man schauen kann, ist mein Gebäude jetzt geeignet für eine Wärmepumpe oder welche Maßnahmen müsste ich vielleicht noch unternehmen? Also das spucken die, glaube ich, jetzt diese Tools noch nicht aus, aber ich weiß, dass gerade eins in der Entwicklung ist, was demnächst rauskommt, wo es genau um so eine Eignung geht und die dann auch Empfehlungen gibt, zum Heizsystem vielleicht einen Heizkörper auszutauschen oder eben, was muss am Gebäude getan werden, um hier noch eine bessere Voraussetzung für eine Wärmepumpe zu erhalten. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll, das für eine erste Informationslage, aber das ist eben für überwiegend für Bauherren, die vielleicht noch gar keine Orientierung haben. Was natürlich auf jeden Fall sein sollte, sich das Gebäude dann wirklich anzuschauen durch Fachleute und sich speziell, das, jedes Gebäude ist ja auch anders, sich die Hydraulik anzuschauen, welche Speicher sollen genutzt werden. Also das ist ja wirklich dann eine individuelle Frage, welche Wärmequellen kann ich nutzen, kann ich PV mit einbinden, PVT, diese Dinge da dann auch wirklich letzten Endes die raumweise Heizlastberechnung zu machen, um zu schauen, welcher Heizkörper sollte denn jetzt nur noch ausgetauscht werden, um noch bessere Voraussetzungen zu schaffen und die Vorlauftemperatur runterzubringen, wie wir es am Anfang beschrieben hatten. Das kann ich so durch so ein Tool natürlich nicht herausfinden. Da brauche ich dann die Fachexperten dafür.
Es gibt kleine Eigenwerbung dazu, auch einen Beitrag im Gebäudeenergieberater, der so einen Überblick gibt über diese Online-Tools. Den Link dazu würden wir in die Shownotes für diese Folge packen, genauso wie die Websites, die Frau Schmidt jetzt genannt hatte, wird dann alles auch nochmal in den Shownotes zu finden sein, sodass man da auch nochmal im Nachgang draufgehen kann. So, jetzt letzte Frage. Es gab ja großen Hype um die Wärmepumpe, dann ging das ganze Thema ja runter, auch was denn die Nachfrage betrifft. Wie sehen Sie jetzt so, wenn Sie sich jetzt die Zukunft anschauen, die nähere Zukunft, wird es da jetzt wieder nochmal einen Push geben durchs GEG? Wie glauben Sie sich, wird sich das Thema Wärmepumpe jetzt entwickeln?
Also man kann beobachten, dass sich jetzt so die Aufregung, erste Aufregung gelegt hat. Und das
Ja.
zeigt sich jetzt auch wieder an den Antragszahlen. Also für die Förderung, die sind gestiegen. Was erstaunlicherweise jetzt auch zu beobachten ist, ist, dass sehr viel oder ein höherer Anteil Luft-Luft-Wärmepumpen beantragt wurde, gefördert wurde. Aber insgesamt eben auch die Zahlen wieder gestiegen sind, was zeigt, dass ja, erste Aufregung oder viele Aufregung hatten wir ja von der Gaskrise über Heizungsgesetz. Das war ja wirklich sehr viel Neues, was kam, sehr viel Emotionen auch. Und dass sich das jetzt langsam legt, beruhigt, glaube ich, auch durch viel Fachinformationen, die jetzt langsam durchdringen, auch bei den Fachexperten an sich. Dort ist es eben ein Umdenken. Und Umdenken, also wir sind ein gasgeprägtes Land bisher gewesen. Und das hat man natürlich auch nicht von heute auf morgen umgestellt. Das braucht seine Zeit. Aber es ist zu spüren, dass das ankommt und dass die Leute, glaube ich, auch dann verstehen, dass es sinnvoll ist, Wärmepumpen einzusetzen. Nicht nur, weil es gefordert wird, weil der Gesetzgeber sagt, das müssen wir jetzt tun, sondern weil es aus den verschiedensten Gründen, wie am Ende auch Betriebskosten, Sinn macht. Und das wird langsam verstanden, das dringt durch und da hilft, hoffe ich, auch so eine Woche der Wärmepumpe, wo auch die Kritiker sich informieren können. Und das ist die Rückmeldung, die wir auch bekommen aus verschiedenen Schulungszentren. Wenn man mal hinterfragt die Vorurteile und das mit Informationen unterfüttert, sich das auch setzt und wirkt und die Leute verstehen, dass ja eine Wärmepumpe Sinn macht.
Sehr gut, dann hoffe ich, dass wir auch mit dieser Folge nochmal dazu beigetragen haben, mehr Klarheit in dieses Thema zu bringen. Es wird auf jeden Fall weiter ein spannendes Thema bleiben und wahrscheinlich auch weiter Redebedarf, Informationsbedarf, wie auch immer, geben dazu. Und wahrscheinlich wird das auch nicht die letzte Folge zum Thema Wärmepumpe geblieben sein hier in dem Podcast. Dann bedanke ich mich, Frau Schmidt, für das spannende Gespräch. Sicherlich hätte man da viele Themen noch weiter vertiefen können. Es ist halt, gibt halt einfach viel her, das Thema. Aber auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für, ja, für die spannende Information. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch für die Möglichkeit. Vielen Dank. Tschüss.
Meine Gesprächspartnerin heute war Martina Schmidt von der Dena. Mein Name ist Markus Strelitz. Für die Produktion dieser Podcast-Folge ist Carolina Bergedick zuständig. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn gerne. Sie finden ihn auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, unter dem Stichwort Gebäudewende. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes und Kommentare. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.